Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Nahum.
Und die Erde erhebt sich vor seinem Angesicht, Nahum 1, Vers 5b, und das Festland und alle Bewohner auf ihm. Die Erde erhebt sich, das heißt, die ganze Erde zittert. Das schrecklichste Erdbeben wird ja kommen, nach Offenbarung 17, nach Offenbarung 16, bei der letzten Schale, bei dem letzten Schalengericht, und zwar so, dass alle Städte der Nationen fallen werden. Ich lese Offenbarung 16, Vers 17. Und der siebente goss seine Schale aus in die Luft, und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, von dem Throne, welcher sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und ein großes Erdbeben geschah, desgleichen nicht geschehen, seitdem die Menschen auf der Erde waren. Solch ein Erdbeben so groß. Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt und die Städte der Nationen fielen. So kurz, die Städte der Nationen fielen. Muss man sich ganz klar vorstellen. New York wird fallen, Moskau wird fallen, Berlin wird fallen, Bern wird fallen, Basel wird fallen und so weiter. Die Städte der Nationen werden fallen. Das ist dieses Gericht bei der Wiederkunft, in Verbindung mit der Wiederkunft Christi, die Erde erhebt sich vor seinem Angesicht und das Festland und alle Bewohner auf ihm. Vor seinem Grimm, wer kann bestehen? Und wer kann aufstehen bei der Glut seines Zornes? Seine Zorneshitze ergießt sich wie ein Feuer und die Felsen werden von ihm zerrissen. Merkt man, es gibt eine Fülle von Ausdrücken auf Hebräisch für Zorn. Und das habe ich dann versucht, eben auch unterschiedlich zu übersetzen, dass ich nicht immer Zorn setze, wo verschiedene Ausdrücke sind. Und darum haben wir in diesem Abschnitt Zorneshitze, Zorn und Grimm in Vers 6. Vor seinem Grimm, wer kann bestehen? Und dann der Ausdruck Glut seines Zornes, eben um diese Fülle des Zornes Gottes zu zeigen. Und die Felsen werden von ihm zerrissen. Dann, wenn das Gericht über diese Welt kommt, die Gott und sein Wort ignoriert hat. Aber woran werden wir da erinnert, wenn es heißt, und die Felsen werden von ihm zerrissen? Ich denke sogleich an Matthäus 27. Nicht wahr? Wenn wir dort aufschlagen, so heißt es, nachdem der Herr Jesus diesen schrecklichen Schrei von sich gegeben hat, Vers 46, als die Finsternis über das Land kam, 3 Stunden, Eli, Eli, lama shabachthani, das ist mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann heißt es, Vers 50, Jesus aber schrie wiederum mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke von oben bis unten und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Die Felsen zerrissen. In dem Moment, wo das Gericht Gottes über seinen geliebten Sohn gekommen war. Das Gericht Gottes war nicht das, was die Menschen ihm angetan haben. Durch die Kreuzigung, durch die Geißelung, durch die Schmähungen und Misshandlungen. Sondern das Gericht Gottes über unsere Sünde fand erst statt, als der Herr Jesus am Kreuz hing und diese Finsternis kam. Da hat Gott ihn beladen mit fremder Schuld und ihn geschlagen. Das Zorngericht Gottes hat ihn getroffen in 3 Stunden der Finsternis. Und Gott hat eine Finsternis darüber gebracht, nicht weil er in der Finsternis nicht sehen könnte. Im Psalm 139 steht, dass Gott, für Gott ist die Finsternis wie der helle Tag. Aber damit die Menschen das entstellte Gesicht des Sohnes Gottes, der unter dem Gericht Gottes das erlitt, was wir im Feuersee hätten ewig erdulden sollen. Und da zerrissen die Felsen. Aber wer dieses Opfer ablehnt, der wird selber das Opfer werden. Und da werden auch die Felsen zerrissen. Gott muss in seiner Gerechtigkeit das Gericht ausüben, weil er gerecht ist. Wenn Gott das nicht tun würde, würde die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes ewig unbeantwortet bleiben. Die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes ist manchmal über lange Zeit unbeantwortet hier auf Erden. Aber wenn wir wissen, es gibt einmal eine ewige Abrechnung, wird sie in jedem unbeantworteten Fall hier auf Erden einmal beantwortet. Also Gott muss richten, aber es ist die Frage, ob an seinem Sohn oder ob an uns. Und dann kommt in diese Beschreibung des Gerichtes über die Welt kommt die Ermutigung für Israel. Vers 7. Gut ist der Herr als Festung am Tag der Drangsal. Und er kennt die, welche in ihm Zuflucht suchen. Die Propheten zeigen uns, dass nach der Entrückung der Gemeinde in Israel eine Erweckung stattfinden wird. Ein Überrest von zuerst 144.000, Offenbarung 7, wird sich bekehren, wird den Messias erkennen. Sie sind nur die Vorhut, die Erstlingsfrucht, Offenbarung 14, 1 bis 4. Aber dann werden sich noch mehr bekehren. Sacharja 13, Vers 8 sagt, dass in der Zeit, wo ein Drittel der Bevölkerung Israels durch eine Armee aus dem Norden ausgelöscht wird, ein Drittel wird in der Not umkehren. Und das ist dieser gläubige Überrest, von dem die Propheten immer und immer wieder gesprochen haben. Ein Überrest wird umkehren. Jesaja 37, Vers 27, Jesaja 10. Ein Überrest wird umkehren, und das sind diese, die eben erleben, dass der Herr eine Festung ist, auch am Tag der Drangsal. Und er kennt die, welche in ihm Zuflucht suchen. Das sind auch diejenigen, die nach Sacharja 14, wo wir gelesen haben, die werden dann aus Jerusalem fliehen in dieses neu entstandene Tal, wenn der Ölberg sich spalten wird. Haben wir gelesen. Und die werden fliehen in das Tal. Und dann kommt Vers 8. Jetzt geht es um Ninive zur Zeit des Propheten. Also die Einleitung war quasi die Schau auf die Endzeit, auf das Weltgericht. Und jetzt geht es um das Gericht über Ninive. Und das bestätigt nun eben, was ich in der Einleitung erklärt habe, das Buch Nahum zeigt, dass Gericht über Ninive ein Vorgeschmack war für das endzeitliche Gericht über die Welt. Und durch eine überschwemmende Flut wird er die völlige Vernichtung ihres Standortes bewirken. Und seine Feinde verfolgen wird sie Finsternis. Unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten auf Seite 1. Ja, so in der Mitte steht Erfüllung. Koalition der Meder und Babylonier. Kyaxares und Nabopolassar. Nicht wahr? Die Meder und die Babylonier, die haben sich zusammengetan und die wollten das assyrische Weltreich erobern. Dieses Reich, das Jahrhunderte allen Feinden getrotzt hat und vielmehr die Feinde zusammengeschlagen hat. Die wollten Ninive erobern und sie haben 2 Jahre die Stadt belagert und konnten sie nicht einnehmen. Denn sie war so sagenhaft gebaut, mit gewaltig Dutzenden Metern hohe Türme. Bis 60 Meter hohe Türme. Und gewaltig dicke Mauern. Und dann der Tigris rundherum, der die Stadt schützte. Es war einfach nicht möglich. Und so haben diese beiden Könige Kyaxares von Medien und Nabopolassar von Babylonien haben also 2 Jahre lang erfolglos die Stadt belagert. Und dann geschah etwas Überraschendes. Eine Überschwemmung des Tigris führte dazu, dass die Stadtmauern Zerstörungen erlitten. Und durch diese Öffnung konnten sie eindringen und Ninive vernichten. Und genau das, was übrigens der antike Geschichtsschreiber Diodor Siculus, das war ein Geschichtsschreiber auf Sizilien, 1. Jahrhundert vor Christus, der alte historische Quellen bereits damals im 1. Jahrhundert vor Christus benutzt hatte, um ein großes Geschichtswerk aus vielen Büchern bestehend zu schreiben, der beschreibt dieses Ereignis, wie es zu dieser Überschwemmung gekommen ist, und das hat den Untergang Ninives besiegelt. Nun, das ist genau, was Nahum vorausgesagt hat. Und durch eine überschwemmende Flut wird er die völlige Vernichtung ihres Standortes bewirken. Vers 9. Was ersinnt ihr gegen den Herrn? Die völlige Vernichtung bewirkt er. Also der Herr, hebräisch Yahweh, der ewig Seiende, Unwandelbare, er bestimmt den Lauf der Geschichte. Und wenn er beschließt, Ninive wird fallen, dann geht es so. Da kann man nichts dagegen machen. Die völlige Vernichtung bewirkt er. Nicht die Menschen können tun, was sie wollen. Nur das, was im Plan Gottes beschlossen ist, erlaubt ist, geschieht. Die Drangsal wird nicht zweimal entstehen. Vers 10. Denn wären sie auch wie Dornen verflochten, und wenn sie wie ihr Getränk durchtränkt wären, so sollen sie doch verzehrt werden wie völlig dürre Stoppeln. Sehr poetisch, diese Ausdrucksweise. In Fußnote 7 habe ich erklärt, auch wenn sie gut geschützt sind, wie ein undurchdringliches Dornengestrüpp, also, denn wären sie auch wie Dornen verflochten, ein undurchdringliches Dorngestrüpp, so stellt dies für das Gerichtsfeuer kein Problem dar. Darum heißt es, so sollen sie doch verzehrt werden wie völlig dürre Stoppeln. Und dann, und wenn sie auch durch und durch feucht sind von übermäßigem Alkoholgenuss, so werden sie dennoch im Gericht Gottes wie trockene Stoppeln brennen. Also auch wenn sie flotschnass, um das Schweizerdeutsch zu sagen, wären, eben wenn sie wie ihr Getränk, wie ihr Alkohol völlig nass durchtränkt wären, kein Problem, das Feuer wird sie verzehren. Also es gibt keine Möglichkeit, das Gericht über Ninive abzuwenden. Sehen wir den Unterschied zu Jona. Jona sagte, in 40 Tagen ist die Stadt zerstört. Und dann sagt jemand, die Prophetie hat sich nicht erfüllt. Ja, es gibt Prophezeiungen, wo Gott eine Bedingung stellt, wo die Möglichkeit gibt, wenn der Mensch umkehrt, wird das Vorausgesagte nicht kommen. Wo es eine Androhung ist. Aber es gibt noch viel mehr Prophetie in der Bibel, wo Gott sagt, es ist fest beschlossen. Das sehen wir jetzt in Nahum, da gibt es keinen Aufschub mehr. Wir kommen noch darauf, es ist fest beschlossen. Oder denken wir zum Beispiel an Daniel 9, wo auch dieser typische Ausdruck gerade für die Endzeitprophetie fortkommt. Daniel 9, Vers 27, am Schluss. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Festbeschlossenes. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, ob der Mensch umkehrt oder nicht, diese Prophetie kommt. Oder Daniel 11, Vers 36, da heißt es am Schluss, und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist, denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Und so gibt es auch andere Stellen, die immer wieder von diesem Festbeschlossenen sprechen. Also das Gericht der Drangsalzeit und so weiter ist nicht geknüpft an die Möglichkeit, der Mensch kann umkehren, dann kommt es nicht. Das kommt garantiert. Aber im Fall von Ninive war das Gottes Plan, er wollte Gnade erweisen. Hätte Ninive keine Umkehr erlebt, wäre das gekommen. Aber so konnte es abgewendet werden. Und nun kommt Nahum und erklärt, jetzt hat Gott so lange gewartet und die Stadt Ninive ist in der Zwischenzeit schon längst wieder völlig abgefallen. Jetzt kommt das endgültige Urteil. Jetzt kann man es nicht mehr aufschieben. Jetzt kommt Vers 11. Von dir ist ausgegangen, der über den Herrn Böses gedacht hat. Ein nichtswürdiger Berater. Wer ist dieser nichtswürdige Berater? Nun, wenn wir aufschlagen, 2. Könige 18, Vers 17, da haben wir die Zeit von Hiskia. Das war etwa 100 Jahre früher. Da kam die assyrische Armee gegen Jerusalem, um die Stadt zu vernichten. Und einer der höchsten Beamten des assyrischen Königs, das war der Rabschake. Das heißt der Obermundschenk. Rabschake, Obermundschenk. Das heißt einer der engsten Vertrauten des Königs. Und ich lese vor 18, Vers 17, was er vor den Stadtmauern Jerusalems als Berater des Königs sagte. Aber der König von Assyrien sandte von Lachis aus den Tartan und den Rabsaris und den Rabschake, drei Minister, mit einem großen Heer gegen den König Hiskia nach Jerusalem. Und dann, Vers 19, und der Rabschake sprach zu ihnen vor den Stadtmauern, sagt doch zu Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien. Was ist das für ein Vertrauen, womit du vertraust? Du sagst, doch nur ein Wort der Lippen ist es. Da ist Rat und Macht zum Krieg. Nun, auf wen vertraust du, dass du dich wider mich empört hast? Nun siehe, du vertraust auf jeden geknickten Rohrstab, auf Ägypten. Der, wenn jemand sich auf ihn stützt, ihm in die Hand fährt und sie durchbohrt. So ist der Pharao, der König von Ägypten, allen, die auf ihn vertrauen. Nun, das sollte er wirklich nicht auf Ägypten vertrauen, dass die helfen würden. Aber jetzt kommt's. Und wenn ihr zu mir sprecht, auf den Herrn, unseren Gott, vertrauen wir, ist er es nicht, dessen Höhen und dessen Altäre Hiskia hinweggetan, der zu Juda und zu Jerusalem gesagt hat, und so weiter. Und dann spottet er in den weiteren Versen über den wahren Gott und sagt, er kann euch überhaupt nicht helfen. Was ist das schon, dieses Vertrauen auf diesen Gott? Das war dieser böse Ratgeber. Und Gott hat das nicht vergessen, was dieser hohe Politiker damals über Gott gesagt hat. Da kommt es 100 Jahre später im Buch Nahum. Von dir, von Ninive, ist ausgegangen, der über den Herrn Böses gedacht hat. Ein nichtswürdiger Berater. Joetz Belial, da haben wir das Wort Belial, für nichtswürdiger. Und das wird im Neuen Testament ein Name für den Satan. Ich gebe nur die Stelle an, 2. Korinther 6 wird gefragt, welcher Zusammenhang besteht zwischen Christus und Belial, dieser nichtswürdige. Also ein nichtswürdiger Berater. Im Licht des Neuen Testaments ist das ein teuflischer Berater. Ja, wir fahren weiter. Vers 12. So spricht der Herr, wenn sie auch unversehrt und noch so zahlreich sind, so sollen sie dennoch weggemäht werden und so geht sie unter. Also es kommt nicht darauf an, wie groß die Armee von Assyrien ist. Es ist beschlossen, jetzt kommt das Gericht. Habe ich dich auch niedergebeugt? Ich will dich nicht mehr niederbeugen. Das ist nun plötzlich zwischendurch ein Wort an Israel. Nahum, der Tröstung. Nahum ist der Prophet, der Israel, das so viel unter Assyrien gelitten hat, trösten muss. Denn die Assyrer haben ja das ganze Nordreich der 10 Stämme im Jahr 722 vor Christus zerstört. Und die 10 Stämme nach Assyrien deportiert. Das war alles vorhin geschehen. Und unter Hiskia hat die assyrische Armee haufenweise judäische Städte zerstört und erobert. Nur als sie dann nach Jerusalem kamen, dort war es fertig. Das haben wir letztes Mal gesehen in Micha. Gott hat gesagt, all diese Städte in Juda werden erobert werden von Assyrien, aber die ganze Not kommt nur bis zum Tor von Jerusalem. Dann hat Gott eingegriffen, 185.000 Soldaten starben vor den Stadtmauern Jerusalems und dann ist der König von Assyrien abgezogen. Ja, aber Israel hat unsäglich gelitten, das Nordreich und das Südreich unter Hiskia. Und jetzt sagt hier Gott, und nun werde ich sein Joch von dir wegzerbrechen und deine Fesseln werde ich zerreißen. Vers 14. Aber befohlen hat über dich der Herr. Nicht wird von deinem Namen weiterhin ausgesät werden. Aus dem Haus deiner Götter werde ich vernichten Schnitzbild und Gussbild. Sehen wir jetzt den Zusammenhang zum zweiten Gebot. Auf diese Götter hat Assyrien vertraut und über den wahren Gott vor den Stadtmauern Jerusalems gespottet. Also Vers 14 richtet sich wieder neu an Assyrien, an Ninive. Aus dem Haus deiner Götter, das ist das Tempelhaus, werde ich vernichten Schnitzbild und Gussbild. Alle Götzenbilder. Ich werde dir ein Grab bereiten, denn du bist zu leicht erfunden worden. Das ist auch wieder ein Wort, wo wir sofort eine Verbindung machen zu einer anderen Schriftstelle. Später kam ja das Babylonische Reich. Ja, ich habe ja erklärt, die Babylonier haben Assyrien erobert. Nabopolassar, das war der Papa von Nebukadnezar. Dank Nabopolassar konnte dann Nebukadnezar eben ein Weltreich haben von 70 Jahren. So lange hatte Babel die Weltherrschaft. Und dann der letzte König in Babylon war Belsazar. Und noch in der Nacht vor seinem Untergang hat Daniel die Schrift gedeutet in Daniel 5, dass er eben zu leicht erfunden worden ist und darum kommen die Perser und werden sein Reich vernichten. Sehen wir, Assyrien wurde gerichtet durch Babylonien, aber Babylonien war auch nicht besser, und so wurden sie gerichtet durch die Perser. Und das Buch Daniel zeigt uns, die Perser sollten auch nicht besser sein, sie würden gerichtet werden durch die Griechen unter Alexander dem Großen. Und die sollten auch nicht besser sein, die Griechen würden gerichtet werden durch die Römer. Und die Römer würden auch nicht besser sein, und so wurden sie dann gerichtet durch die Barbaren. Und so geht das weiter bis in die Endzeit. Ein Volk bestraft das andere, so wie ein Dominospiel, ja, kann man sagen. Bis dann das letzte Wort wird der Herr sprechen, Nahum 1, Vers 2 bis 7, wenn er kommt als Richter der Welt. Dann geht das Domino nicht mehr weiter. Er wird ein bleibendes Reich hier aufrichten, das durch kein anderes Reich mehr ersetzt werden soll. Denn du bist zu leicht erfunden worden. 2, Vers 1. Siehe auf den Bergen die Füße des Boten froher Botschaft, des Verkündigers von Frieden. Feiere, o Juda, deine Feste. Bezahle deine Gelübde, denn nicht wird weiterhin fortfahren durch dich hindurchziehen der Nichtswürdige. Er ist völlig ausgerottet. Also eine frohe Botschaft für Juda, das so viel gelitten hatte unter Hiskia, als die Assyrer kamen, das Reich wird vollständig untergehen und Israel kann im Blick auf Assyrien aufatmen. Jetzt spricht ab Vers 2 Gott wieder zu Ninive. Der Zerschmetterer zieht hinauf gegen dich. Bewahre die Festung, weil ja die Überschwemmung kommen soll. Du musst ganz gut aufpassen auf die Stadtmauern. Das ist natürlich unsägliche Ironie. Bewahre die Festung, überwache den Weg, stärke deine Hüften, befestige sehr deine Kraft. Denn der Herr stellt wieder her die Herrlichkeit Jakobs, wie die Herrlichkeit Israels. Denn Plünderer haben sie geplündert und ihre Reben haben sie zerstört. Also Israel hat Hoffnung und soll eine Wiederherstellung erfahren und letztlich die völlige Wiederherstellung in der Endzeit. Vers 4. Jetzt wird sehr anschaulich, werden die Kampfszenen in Ninive beschrieben. Also die Mauer ging kaputt durch die Überschwemmung und dann drangen die Soldaten der Meder und Babylonier, übrigens noch unterstützt durch die Skythen. Die Skythen waren ein wildes Reitervolk zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer. Übrigens, aus diesem Volk entstanden auch die späteren Russen. Es war ein besonders barbarisches Volk, diese Skythen, die konnten gut reiten. Ein wildes barbarisches Volk. Und die werden erwähnt im Neuen Testament, wo von der Gemeinde gesagt wird, Kolosser 3, Vers 9. Belüget einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Also durch die Bekehrung sind die Gläubigen erneuerte Menschen geworden. Der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Wo nicht ist Grieche und Jude. Es kommt in der Gemeinde nicht darauf an, ob man jüdische Abstammung hat oder heidnische. Nein, in der Gemeinde sind alles Erlöste. Wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, spielt in der Gemeinde keine Rolle. Barbar, Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Er macht alles aus. Jetzt wird hier erwähnt Barbar. Übrigens, Beschneidung, könnte man sagen, ist das gleiche wie Jude und Vorhaut ist das gleiche wie Grieche. Nein, es gibt Juden, die sind nicht religiös. Sie sind einfach Juden. Und wenn gesagt wird Beschneidung, Vorhaut, dann wird noch das religiöse Moment hineingebracht. Spielt auch keine Rolle, ob man eine orthodoxe Vergangenheit hat, Hintergrund hat oder nicht. Spielt in der Gemeinde keine Rolle mehr. Es geht nur noch um erneuerte Menschen, die eine neue Schöpfung sind. Wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar. Die Barbaren waren im Römischen Reich die Völker, die nicht römisches Recht hatten. Oder auch außerhalb des Römischen Reiches lebten. Und die Griechen haben das Wort entwickelt, weil man früher gedacht hat, die Barbaren, die können gar nicht richtig sprechen. Die lallen nur so bar, 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 bar. Und dann sagt man Barbaros. Das steht hier, Barbaros. Also das sind diese Ungebildeten, spielt keine Rolle. Skythe, das sind diese ganz wilden Krieger. Die Vorfahren der Russen. Spielt keine Rolle, ob man Skythe ist. Sklave und Freier, kommt auch nicht darauf an, aus welcher sozialen Schicht. Christus ist alles und in allen. Ja, also, und diese Skythen, die haben eben da auch noch mitgewirkt. Das war sicher eine gute Hilfe, so wilde Leute. Ja, und jetzt wird das beschrieben, wie die kämpfen. Vers 4. Die Schilde ihrer Helden sind rot gefärbt. Also die Schilde hat man bewusst rot gefärbt, das ist die Farbe der Aggression. Ja? Es ist ja so, auf die Seele wirkt grün, entspannend. Und darum hat Gott eben die Blätter grün gemacht und die Wiesen. Also das Spazieren in freier Natur, im Grünen, das hat wirklich schon, nur schon von der Farbgebung her, hat das eine wohltuende Wirke auf die menschliche Seele. Aber bei Rot ist es anders. Nicht nur bei den Stieren, ja? Gut, wobei bei den Stieren ist es ja vor allem wegen dem Flattern, dass sie wütend werden. Aber man hat also diese aggressive Farbe. Rot macht aggressiv. Also ich würde nie die Wohnung rot färben. Die Wände, das ist nicht gut. Also Kriegsaggression. Die Schilde ihrer Helden sind rot gefärbt. Die Kriegsleute sind in Karmesin gekleidet. Karmesin ist auch ein bestimmtes Rot. Hergestellt aus den Würmern der Kermesschildlaus. Und das gibt dann diese teure scharlachrote Farbstoff. Die Kriegsleute sind in Karmesin gekleidet. Im Feuer der eisernen Beschläge stehen die Wagen. Das heißt in feurigem Glanz, das Eisen, das so das Licht reflektiert, am Tag ihres Herrichtens, wenn diese Kriegswagen bereit gemacht werden für den Krieg. und die Zypressenschäfte, das sind die Lanzen, werden geschwungen. Auf den Straßen rasen die Wagen, auf den Plätzen rennen sie herum. Das heißt die Feinde Ninives. Ihr Aussehen ist wie Fackeln, wie Blitze fahren sie hin und her. Er, gemeint ist der assyrische König, gedenkt seiner Tapferen. Sie straucheln in ihrem Gehen. Das heißt, weil sie so überhastet rennen müssen. Sie eilen auf die Mauer, auf ihre Mauer. Ja, das Schutzdach ist errichtet. Das Schutzdach ist die Einrichtung der Feinde, Ninives. Die haben also bereits ihre mit Soldaten besetzten Kampftürme und Sturmblöcke aufgestellt. Die Armeen damals hatten noch nicht die Sitte der Römer, so wie man das aus Asterix kennt wahrscheinlich, da mit den Schilden über den Köpfen, ja, wo sie massenweise dann gegen die Stadt, Stadtmauern vorgehen. Das war ja auch so quasi eine Schutzeinrichtung. Aber das Schutzdach damals war eben, waren diese Türme, geschützten, bedeckten Türme und diese Sturmböcke. Also die Ninive-Soldaten gehen auf die Stadtmauer und sehen, oh, die kommen schon mit ihren Kriegsmaschinen. Ja, das Schutzdach ist errichtet. Die Tore an den Strömen sind geöffnet. Ja, durch die Mauer, die kaputt gegangen ist, konnte die Stadt geöffnet werden. Der Palast zerschmilzt. Das heißt, die Bewohner des Palastes verzagen in größter Angst. Der König von Assyrien, der früher andere Menschen massenweise hat in tiefste Ängste versetzt, der muss jetzt selber Angst haben. Und jetzt kommt Vers 8. Es ist beschlossen. Sie wird, soll das heißen, sie wird entblößt. Sie wird hinweggeführt. Und ihre Sklavinnen schluchzen gleichsam mit der Stimme der Tauben, die so elendiglich gurren können, ja? Sie trommeln auf ihre Herzen, das heißt, sie schlagen in Bestürzung auf ihre Brust, den Brustkasten. Und hier ist noch etwas speziell. Gleichsam mit der Stimme der Tauben. Das hebräische Wort für Taube ist Jonah. Der Name von Jonah. Hier wird nochmals erinnert an die Zeit von Jonah. Nur durch diese Wortanspielung, ja? Da hat Gott Gnade gegeben. Aber nachher kam wieder der Abfall nach dieser Buße, nach dieser Kollektivbuße. Gleichsam mit der Stimme der Jonah. Der Tauben, sie trommeln auf ihre Herzen. Ja, Ninive war wie ein Wasserteich. Von den Tagen ihrer selbst her, das heißt, von ihrem Anbeginn her, seit Ninive kurz nach der Sintflut gebaut worden war, kann man nachlesen in 1. Mose 10, dass Ninive gehört zu den ältesten Städten nach der Sintflut. Ein Wasserteich, das heißt eben der breite Tigris, der die Stadt umfloss, glich einem großen Gewässer. Ja, Ninive war wie ein Wasserteich von den Tagen ihrer selbst her. Und doch fliehen sie. Bleibt stehen, bleibt stehen! Aber keiner wendet sich um. Raubt Silber, raubt Gold. Denn es gibt kein Ende an ihren Wohnausstattungen. Herrlichkeit von allerlei begehrenswerten Dingen. Jetzt wird Ninive durch die Feinde geplündert. Und jetzt kommt Vers 11. Leere und Ausleerung und Entleerung. Das sollte man auf Hebräisch hören. Da steht Buka und Buka und Bulaka. Leere und Ausleerung und Entleerung. Buka und Buka und Bulaka. Kann man üben mal zu Hause. Und das Tolle daran ist, diese Wörter klingen ähnlich wie das Wort Flasche auf Hebräisch. Das ist Bakbuk. Und die meisten Wörter in den Sprachen haben ja keinen Zusammenhang mit ihrem Klang und dem, was sie bedeuten. Man sagt, die Sprachen sind im Allgemeinen sind mutwillig. Das heißt, Warum heißt der Tisch Tisch? Das hat nichts zu tun mit dem, dass er irgendwie nach, dass es nach Tisch klingt, wenn man drauf klopft oder wenn man dran sägt oder irgendwie. Denn auf Hebräisch heißt Tisch Schulchan. Überhaupt keinen klanglichen Zusammenhang. Und so ist es von einer Sprache zur anderen. Bei nicht verwandten Sprachen keine Ähnlichkeit. Aber es gibt gewisse Wörter, die sind onomatopoetisch. Das heißt, die sind gebildet worden, um etwas nachzuklingen. Zum Beispiel zwitschern. Oder? Oder gurren. Das sind solche Wörter. Und Backbuck ist eben auch so eines. Wenn man die Flasche ausleert, dann macht es Backbuck, 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 Backbuck. Das ist anders als bei der Schale. Der macht es eins auf Platsch. Ja? Und der Prophet benutzt also andere hebräische Wörter, die aber ähnlich anklingen an Flasche. Also Ninive ist wie eine Flasche, die man vollständig ausleert. Buka um buka um bulaka. Buka um buka. Also es ist ein wortgewaltiger Vers. Leere und Ausleerung und Entleerung. So habe ich versucht, im Deutschen das ein bisschen durchzubringen. Und das Herz zerschmilzt und es schlottern die Knie. Ja, das kennen wir auch später von König Belsazar. Dessen Knie haben auch geschlottert an diesem letzten Abend vor dem Untergang seines Reiches. Daniel 5. Und Krampf in allen Hüften. Also das ist gemeint wie bei den Wehen. Die Frauen wissen, wie das ist, dieser Krampf da im Rücken. Und Krampf in allen Hüften. Und die Angesichter von ihnen allen ziehen die Röte ein. Das ist jetzt alles sehr, sehr wörtlich übersetzt. Ziehen die Röte ein, das heißt, sie werden bleich. Ja, wenn man der Röte im Gesicht abfährt, die einzieht, dann ist nur noch ein Bleichgesicht da. Vor Angst. Übrigens, wie später bei Belsazar, Daniel 5. Der war nur noch bleich wie ein Leintuch. Und jetzt kommt wieder so etwas Poetisches. Jetzt kommen diese Löwenverse. Nicht wahr, wenn man die Ausgrabungen von Ninive und assyrischen Städten sieht, dann fällt auf, wie oft die assyrischen Könige auf ihren Wänden große Reliefdarstellungen machten mit ihren Kämpfen gegen Löwen. Ja, die assyrischen Könige, die waren nicht wie David. David war ein Hirte. Und er hat gut gesorgt für seine Tiere und darum konnte er später auch gut das Volk Gottes führen. Nicht als ein Jäger, wie Nimrod, 1. Mose 10. Das war ein Jäger. Gewaltherrscher lieben die Jagd. Ceausescu zum Beispiel, der hat auch die Jagd geliebt, unglaublich. War ein schrecklicher Diktator, der aber Tausende von Menschen auslöschte in Rumänien. Oder der Präsident von Togo, der hat war bekannt, dass er mit dem Helikopter da in der Wildnis etwas über den Boden flog und dann hat er die Tiere abgeschossen. Das ist kein Hirte, kein guter Hirte. Und das war also für die assyrischen Könige das Ideal, ein Jäger, und zwar ein Löwenjäger. Da sieht man sie im Nahkampf mit Pfeilbogen vom Kampfwagen herunter, wie sie mit den Löwen sich einlassen. Und so war also gewissermaßen die Löwenkraft, das war so ihr Ideal für ihre eigene Stärke. Sie sahen sich als Löwen. Und der Prophet Nahum aus Israel schreibt, wo ist der Wohnort der Löwen? Und das, was der Weideort der Löwenwelpen war, wo selbst der männliche Löwe einherging, die Löwin dort, das Junge des Löwen, ohne dass jemand aufschreckte. Der Löwe zerriss zur Sättigung seiner Jungen, er erwürgte für seine Löwinnen und erfüllte mit Raub seine Höhlen, ja seine Wohnungen mit Zerrissenem. Merkt man, da kommt 8-mal das Wort Löwe vor. Und zwar verschiedene Ausdrücke. Ich habe in der Fußnote immer das Hebräische angegeben. Wo ist der Wohnort der Löwen? Das ist Hebräisch Arieh. Und dann die Löwenwelpen. Das ist übrigens korrekt. Man sagt nicht nur bei den Hunden Welpen, sondern auch bei den Katzenartigen darf man Welpen sagen. Ist nur ungewöhnlich. Aber ich wollte damit ausdrücken, es gibt ein hebräisches Wort Kefir, das ist ein junger Löwe. Und damit man eben das wirklich im Deutschen besser herauskriegt als ein Wort Löwe, Arje, Löwenwelpen, Kefir, wo selbst der männliche Löwe einherging, nochmals Arje, die Löwin dort, Lavi. Das gibt es übrigens auch als jüdischen Familiennamen, Lavi, Löwin. Also Arje, Lavi, Kefir, verschiedene Wörter, das macht das Poetische hier noch eindrücklicher. Und dann Vers 32, Gur Arje. Das ist das Junge des Löwen. Nebst Kefir auch noch das Junge des Löwen. Also wo seid ihr da, ihr mächtigen assyrischen Könige? Ihr hattet vor niemandem Angst und jetzt ist alles vorbei. Ninive war eine Löwenhöhle und jetzt ist vorbei. Diese Wohnung, die mit so viel Raub gefüllt war. Vers 14, siehe, ich will an dich. Da fahren wir weiter nach der Pause.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Nahum.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.